Und da haben sich insbesondere zwei Splitterparteien zusammengefunden, die unter dem Namen unterwegs sind, religiöser Zionismus. Und die haben insgesamt 14 Mandate in der Knesset bekommen. Und in diesen beiden Mandaten sind zwei Minister vertreten, die momentan eine große Rolle in Israel spielen. Einmal Bezalel Smotrich und einmal Itamar Ben-Gvir. Diese beiden, deren Namen werden mittlerweile relativ oft gehört oder genannt. Der eine, der Smotrich, ist Finanzminister und Ben-Gvir ist Minister für nationale Sicherheit. Und die haben Maximalforderungen rausgeholt, um bereit zu sein, in die Koalition hineinzukommen. Ben-Gvir, nationaler Sicherheitsminister, hat nun etwas bekommen, was bislang kein nationaler Sicherheitsminister bekommen hat. Er hat 2000 Soldaten bekommen, die für die nationale Sicherheit auf Polizeiebene sorgen sollen in dieser Westbank. Das ist eigentlich seine Privatarmee. Und das ist ein Novum, weil sie eigentlich dem Militär unterstehen müssen. Der Finanzminister Smotrich hat sogar ausgehandelt, dass er die Hoheit erwirkt über den Siedlungsbau. Das heißt, er darf bestimmen, wann, wo, wie viel gebaut wird. Und das widerspricht eigentlich dem internationalen Recht, weil Israel als Besatzungsmacht wahrgenommen wird. Und dementsprechend muss alles dem Verteidigungsministerium unterstehen und damit auch dem Militär. Und das hat man jetzt rausgeholt, um Smotrich in die Koalition zu bekommen. Und er als Finanzminister darf nun entscheiden, was, wo, wie gebaut wird. Und das ist ein absolutes Novum. Und die beiden in ihrer Koalition religiöser Zionismus haben eine Grundhaltung, die international mit dem Vokabular belegt wird wie radikal, fundamentalistisch, rechtsextrem. Das ist so das Vokabular, was diese beiden Männer und ihre Parteien bekommen. Und die können mit diesem Vokabular auch gut leben und identifizieren sich zum Teil auch damit. Damit haben sie gar kein Problem. Das Problem ist immer so bei uns, wenn wir rechtsradikal hören, dann sind wir in Deutschland in ganz anderen Denkmustern unterwegs. Wenn wir an Rechtsradikale denken, dann denken wir in den Mustern unserer deutschen Geschichte. Aber wenn du in Israel bist und du wirst rechtsradikal, als extremer Siedler bezeichnet, dann meint man Dinge, die relativ vielschichtig sind. Das kann bedeuten, du bist ein Siedler, du lebst in der Westbank und sagst, das ist das Land, was Gott uns gegeben hat. Ich liebe meine heiligen Schriften, ich liebe die Tora, ich liebe die Propheten, ich liebe die Schriften, ich lebe darin, ich bete sie, ich bin ein friedvoller Mensch. Gott hat gesagt, er hat uns dieses Land gegeben. Ich kann gar nicht anders, als hier zu leben und das zu leben, was die heiligen Schriften mir sagen. Und davon gibt es unendlich viele in diesem Siedlungsgebiet, die sind auch friedlich, die wollen in Ruhe leben und sie wollen einfach ihrem Gott der Bibel gemäß dieses Land bepflanzen, kultivieren, Produkte erwirtschaften, sie verkaufen und wollen einfach nur in Ruhe leben, in Frieden leben. Und viele von ihnen kooperieren auch eng mit Arabern in arabischen Dörfern, wo die wirtschaftliche Verflechtung sehr hoch ist. Ich habe da in meinem Buch, Wo Gott wohnt, das liegt da vorne aus, wer das Buch noch nicht hat, kann es gerne für 20 Euro erwerben, ein Kapitel ein bisschen intensiver darüber geschrieben, in der Gegend von Hebron, wie groß die wirtschaftliche Verflechtung auch ist und wo man auch friedlich kooperiert. Man weiß, man braucht sich, man hat sogar Freundschaften, man akzeptiert sich. Aber solche Siedler, die sozusagen auf der Grundlage ihrer Bibel dort leben, gottgemäß leben wollen, die sagen, Gott hat uns dieses Land geschenkt, wo sollte ich sonst leben, wenn nicht hier, werden in der öffentlichen Wahrnehmung als fundamentalistisch bezeichnet, als rechtsradikal. Das ist so die Schwierigkeit. Wenn wir das hören in den Medien, denken wir an militante Leute, aber viele von ihnen sind das überhaupt gar nicht. Aber dann gibt es auch, das muss man ganz klar sagen, auch religiöse Siedler, die sind militant unterwegs. Die gehen zum Beispiel in das Buch Josua und sagen, hier, Gott hat uns geboten, wir sollen das Land einnehmen, wenn es sein muss, mit Gewalt. Wir müssen die Leute vertreiben, im Zweifelsfall töten. Dieses Land gehört uns. Und die tun das mit großer Hingabe auch an die biblischen Bücher, aber scheuen sich nicht vor militanten Konflikten. Sagen, ja, wir müssen sie eingehen. Bücher wie Josua sagen uns das doch. Wir leben doch nach unseren heiligen Schriften. Und so haben wir sozusagen unter den religiösen Siedlern Menschen, die sozusagen nach den heiligen Schriften des Judentums leben, unser Altes Testament. Manche von ihnen völlig friedlich, völlig, die wollen gar keinen Krieg, überhaupt nicht. Und andere, die nicht davor zögern, sozusagen auch mit Waffengewalt etwas durchzusetzen und den Siedlungsbau voranzutreiben. Und gerade diese Gruppe findet bei den beiden Ministern, die in der Likud-Partei, also in der Regierungskoalition sind, enormen Zulauf, weil gerade diese beiden Minister genau das auch fördern, die eine Politik voranbringen, wo sie sagen, uns ist es total wichtig, dass dieses Gebiet eines Tages komplett von Juden besiedelt wird. Und wenn es das unter dem Preis geschieht, dass Araber umgesiedelt werden. Und es ist auch egal, ob sie irgendwelche Grundbücher haben aus jordanischer Zeit oder aus osmanischer Zeit, das ist alles egal. Und wenn es sein muss, dann setzen wir das auch mit Waffengewalt durch. Und das heißt, Netanjahu hat sich auf eine Koalition eingelassen, die höchst gefährlich ist. Weil er natürlich international brutal an Ansehen verliert mit diesen Ministern, die durchaus auch militante Züge mit sich bringen und die hinter sich Siedler haben, die nicht alle militant sind, aber die sich durchaus in dem Wahlprogramm an manchen Stellen wiederfinden können. Also wenn man sagt, es ist kompliziert, das ist es mindestens. Das ist die Herausforderung an der Stelle. Und ich will dafür nur sensibilisieren, weil radikale, rechtsextreme Siedler, das ist so ein Containerbegriff, aber dahinter sind ganz unterschiedliche Nuancen. Und das wird man feststellen, wenn man in dem Gebiet, in dem Land unterwegs ist. Aber diese beiden treiben natürlich den Siedlungsbau voran und darum ist es momentan so unruhig in dem Land. Und gerade die eher liberalen oder die linken Juden haben vor einer Geschichte ganz große Angst, die sollen wir jetzt schon mal im Blick behalten, nämlich es gibt international die sogenannte Responsibility to Protect, die Verantwortung zu schützen. Damit ist gemeint, nach den Genfer Friedenskonventionen, wenn eine Besatzungsmacht ein Land eingenommen hat, und so wird Israel gesehen nach internationalem Recht als Besatzungsmacht, dann hat sie die Pflicht, diese Macht, die besetzten Personen, also die Araber, zu schützen. Responsibility to protect. Und wenn sie das nicht hinbekommt als Militärmacht, ist es internationale Aufgabe, für diesen Schutz zu sorgen. Und in Israel ist man sozusagen in der Spannung, würde es die internationale Politik wagen, sozusagen mit neuen militärischen Einheiten in diese Gebiete kommen, um dort den Schutz der palästinensischen Minderheiten herzustellen? Das ist die kritische Frage, die uns nachher nochmal biblisch-theologisch ein bisschen mehr herausfordern wird. Und das war sicherlich auch mit ein Grund, warum der Gazastreifen im Grunde genommen so freie Hand hatte, weil alles momentan voll auf das Westjordanland ausgerichtet war. Vor dem Hintergrund dieser herausfordernden Koalition und den Ministern, die auch bereit sind, wirklich Dinge mit Waffengewalt durchzusetzen, um dort den Siedlungsbau voranzubringen. Und darunter sind eben halt auch Siedler, wie gesagt, die einfach nur im Frieden leben wollen, die sagen, ich fühle mich dem Gott der Bibel verpflichtet, wenn ich also jetzt dort nicht ansiedle oder weggehe oder zurückgehe, dann bin ich doch meiner Bibel gegenüber, der Tora gegenüber, den Propheten gegenüber ungehorsam. Und das ist natürlich ein Denken, was man säkular überhaupt nicht verstehen kann sozusagen. Aber das ist für viele religiöse Juden ein absolutes Dilemma. Darf ich meinem Gott gegenüber ungehorsam sein, dass ich etwas abreiße, weggehe, wo er mir doch geboten hat, in diesem Land zu leben? Und ich möchte ja auch im Frieden leben. Das ist eine immense Spannung auch in der Siedlerbewegung. Nun haben wir natürlich die Situation, dass wir momentan alle gespannt auf Israel gucken, wie geht das da jetzt eigentlich weiter? Das ist natürlich die Frage, bleibt es bei dieser einen Front im Gazastreifen? Wie reagiert die ganze Bewegung im Westjordanland? Die Araber sind ja dort alles andere als eins. Da haben wir im Grunde genommen eigentlich die Fatah, die aber schon seit anderthalb Jahrzehnten keine Wahl mehr durchführt, weil Mahmoud Abbas eigentlich Angst hat, dass er abgewählt werden könnte durch rechtsradikalere Kräfte, durch die Hamas, durch den islamischen Dschihad. Und darum machen die schon seit Ewigkeiten keine Wahl mehr dort, weil die Fatah eigentlich dort im Westjordanland die Macht behalten will. Und man guckt natürlich jetzt gespannt auf den Libanon. Und das ist die große Herausforderung, die im Grunde genommen die Welt gerade so in den Fokus nimmt, weil das ist eigentlich der größte Sprengstoff, den diese Region dort hat. Ich bitte einmal um die nächste Folie. Hier sehen wir einmal so ganz grob, ich habe mal so eine Satellitenkarte genommen, den See Genezareth, und dann sehen wir, wenn wir senkrecht hochgeben, noch die Ebene von Israel und links den ganzen Libanon, der sehr hügelig hochgeht, und zur rechten Seite dann hinter dem Golan Syrien. Und wir haben die große Herausforderung, dass natürlich die Hisbollah über den Iran gefördert und finanziert wird. Die Hisbollah verfügt über die größten Raketenarsenale auf der ganzen Welt. Man geht davon aus, dass im Libanon mindestens 100.000, wenn nicht 140.000 Raketen stationiert sind. Und diese Raketen sind alles andere als die schlichten Qassam-Raketen aus dem Gazastreifen. Das ist eine ganz andere Nummer, weil diese Raketen wirklich programmierbar und steuerbar sind. Ziemlich genau. Und wenn diese Raketen abgeschossen werden, dann wissen sie, wo sie hin sollen. Dann sind das keine Zufallsprodukte. Also ein unermessliches Raketenarsenal in einem Gebirge stationiert, wo eine Armee nicht hin kann, sondern eigentlich nur aus der Luft reagieren kann oder mit Panzern hochschießen kann, wenn man nicht unendlich viele Menschen in einem solchen Krieg verlieren möchte. Hinzu kommt, das kennen wir vielleicht aus anderen Libanon-Kriegen aus früherer Zeit, diese mobilen Abschussraketen, Abschussrampen, stehen immer genau da, wo die Zivilbevölkerung ist. In Kindergärten, in Krankenhäusern, in sozialen Einrichtungen und dergleichen mehr. Wo Israel genau weiß, wenn sie zurückschießen, dann sind sie es, die die humanitäre Katastrophe wieder hinaufbeschwören. Das ist die große Herausforderung. Und durch den Syrienkrieg hat man zugleich jetzt auch noch die Situation, dass die Hisbollah nicht nur im Libanon stationiert ist, sondern Iran geförderte Kräfte auch in Syrien positioniert sind, dass man im Norden nicht nur eine Front hat, sondern eigentlich zwei, von Syrien her und vom Libanon her. Das heißt also, wenn es im Norden knallt, hat Israel de facto drei Fronten, Syrien, Libanon und Gaza. Und das ist natürlich die, wovor auch man in Israel richtig Respekt hat, weil man weiß, das will man eigentlich nicht. Wo man aber auch nicht so genau weiß, was will eigentlich der Iran? Gestern war der iranische Außenminister in Bagdad, heute ist er in Beirut, um sich mit den führenden Kräften der Hisbollah und der Hamas zu treffen. Die stimmen jetzt ab, wie wollen sie reagieren? Wollen sie reagieren? Wollen sie abschießen? Punktuell tun sie es ja vom Libanon. Aber das ist Vorgeplänkel, wenn es wirklich losgeht. Und jeder weiß in Israel, wenn es diesmal losgeht, dann wird es intensiver sein und mit nicht zu vergleichen sein, was dort im Norden jemals passiert ist. Vor dem Hintergrund der Schwächung Syriens und der Stärkung des Iran, die im Syrien positioniert sind. Man spricht vom sogenannten iranischen Halbmond. Ich habe uns dazu mal so eine Folie mitgebracht. Genau, da sieht man, dass der Iran momentan eine Macht hat, die er ausgebaut hat, die natürlich herausfordernd ist. Von Iran aus geht man in den Irak. Und der Irak ist grob so aufgebaut, dass im Norden die Sunniten sind und im Süden die Schiiten. Und die Schiiten sind natürlich mit dem Iran, weil die Iraner auch Schiiten sind, stark in Verbundenheit. In Syrien hat man Schiiten. Die Hisbollah ist schiitisch ausgerichtet, das heißt, im Grunde genommen hat der Iran eine Macht, die vom Iran ausgeht, über den Südirak, über Syrien bis in den Libanon. Und das ist sozusagen der iranische Halbmond, der Israel Kopfzerbrechen bereitet und damit natürlich auch den Amerikanern. Und der Iran ist nicht nur für sich da, sondern natürlich auch in Kooperation mit Russland, weil Russland und Iran sind relativ nah beieinander. Der Iran unterstützt Russland im Ukraine-Krieg, das ist kein Geheimnis. Und Russland und Iran stehen immer auch im militärischen Austausch, was Syrien betrifft. Russland braucht Syrien. Syrien ist eigentlich die einzige Plattform, die Russland hat in diesem Bereich Richtung Israel. Und so weiß man natürlich auch, jede Krise in Israel kommt den Russen zugute, weil sie dann mehr Ruhe haben im Ukraine-Krieg, weil die Amerikaner dann natürlich den Blick auf Israel richten und damit eben halt ihr Blick auch abgewandt wird von der Ukraine. Und das gilt natürlich auch für die NATO. Und jedes Land, das militärisch die Ukraine unterstützen will, wird sich dann auch verpflichtet fühlen, Israel zu unterstützen militärisch. Und dann werden manche Nationen einfach überfordert sein. Und dann natürlich, warum kommt jetzt dieser Konflikt, ist natürlich auch die Herausforderung, was sich momentan anbahnt an Normalisierung von Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Israel. Israel hat schon mit den Vereinigten Arabischen Emiraten sozusagen erste Annäherung geschlossen, mit Bahrain, mit Sudan, mit Marokko. Und jetzt mit Saudi-Arabien ist für Iran brandgefährlich. Denn Israel war immer in der Frage, was macht der Iran, wenn er Atomraketen abschießen kann auf Israel? Und Israel überlegt ja schon seit über 20 Jahren im Grunde genommen, machen wir einen Präventivschlag, indem wir sozusagen die Atomreaktoren im Iran zerstören. Aber dafür brauchst du sozusagen eine Fluglinie von über 1500 Kilometern, die die Militärflugzeuge so nicht leisten können. Sie müssen einmal zwischenlanden oder sie müssen in der Luft betankt werden. Für die Zwischenlandung haben sie aber keinen Raum, weder in Jordanien noch im Irak noch in Saudi-Arabien. Und der Iran weiß natürlich, wenn es jetzt zu Annäherungen zwischen seinem Erzfeind Saudi-Arabien und Israel kommt, und das, was angestrebt wird, dass Saudi-Arabien den Luftraum für Israel eröffnet, dann könnte Israel sozusagen einen Präventivschlag in Saudi-Arabien zwischenlanden, auftanken und dann die Reaktoren im Iran bombardieren. Darum weiß natürlich der Iran, wenn er etwas verhindern muss, dann die Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Israel. Also muss es einen Krieg anzetteln. Das ist eine zweite Begründung sozusagen neben dem, was gerade in der Ukraine läuft, dass der Iran ein hohes Interesse hat, dass es zu keiner Annäherung kommt zwischen Saudi-Arabien und Israel. Und dafür ist natürlich so eine kriegerische Auseinandersetzung immer willkommen. Also die große Gefahr, werden wir einen Mehrfrontenkrieg haben, das kann momentan keiner so richtig vorhersagen. Die Amerikaner wollen ihn eigentlich nicht, die Israelis wollen ihn nicht, der Iran, da weiß man nie so genau, aufgrund mancher irrationaler Kräfte, die da wirken, wie jetzt auch im Gazastreifen gesehen. Russland hat schon Interesse, dass es da so ein bisschen zündelt, dann haben sie ein bisschen mehr Ruhe in der Ukraine, das muss man wirklich sagen. Keiner kann richtig antizipieren, was da passieren wird. Manchmal reichen ja schon Kleinigkeiten aus und es eskaliert. Pulverfass. Nun können wir alle sozusagen sagen, jetzt können wir alle betröppelt nach Hause gehen, weil wir alles nicht weiter wissen. Aber ich habe ja auch gesagt, ich will so einen kleinen biblisch-theologischen Ausblick auch machen. Ich kann manches heute Abend, zumindest will ich so anreißen, dass man eine Ahnung hat. Ich habe das viel ausführlicher, ich verweise nochmal auf mein Buch, dort reingeschrieben, in diesem Buch, wo Gott wohnt, weil ich da diese prophetisch-biblische Orientierung gegeben habe, was uns zumindest von der Bibel gesagt wird, unabhängig von dem, was jetzt gerade im Gazastreifen los ist. Aber es ist eine Linie, die wir einfach im Blick haben müssen. Und ich lese uns dazu mal eine Stelle vor aus dem Buch Sacharja. Da heißt es in Kapitel 12, in den Versen 2 und 3, siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum und auch über Juda. Es wird in Bedrängnis geraten zusammen mit Jerusalem. Und es wird geschehen an jenem Tag, da mache ich Jerusalem zu einem Stemmstein für alle Völker. Alle, die ihn hochstemmen wollen, werden sich wundreißen. Und alle Nationen der Erde werden sich gegen es, also gegen Jerusalem, versammeln. Das sagt der Prophet Sacharja und er ist wahrscheinlich, was die zukünftigen Dinge betrifft, einer der größten, der wichtigsten Propheten des Alten Testaments. Man kann ihn eigentlich nicht oft genug lesen, zumal er sowohl das erste Kommen des Messias Jesu prophezeit, als auch das zweite Kommen. Insofern ein hochwichtiges Buch. Sacharja sieht also, dass es zu einem regionalen Konflikt kommen wird, nämlich Jerusalem wird zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum, für alle Nachbarn. Und diese Unruhe, die dort entsteht, so sieht es Sacharja, wird so gravierend sein, dass letztlich alle Völker dieser Erde involviert werden und sich gegen Jerusalem versammeln. Und wo man heute vielleicht denkt, meine Güte, wie soll das denn sein, dass alle Völker der Erde sich gegen Jerusalem, gegen Israel versammeln? Also da denkst du natürlich erstmal an die UNO-Vollversammlung, die bis heute die meisten Resolutionen übrigens gegen Israel verabschiedet haben, gegen die einzige Demokratie in dieser Region. Also da kippt etwas. Sacharja sieht, dass etwas kippt. Und zwar, dass es den Nachbarn gelingt, alle Völker gegen Israel zu versammeln, politisch und wohl dann auch militärisch. Und das ist für mich so ein Punkt, wo ich denke, da müssen wir gut hinschauen, sozusagen, welche Tendenzen heute zu erkennen sind. Wenn zum Beispiel wir momentan eine Koalition haben, die den Siedlungsbau progressiv bis aggressiv voranbringt und die internationalen Mächte sagen, Moment mal, hier müssen wir eingreifen, wir müssen die schwache Bevölkerung schützen. Also wir merken, hier sind auf einmal Szenarien da, wo es auf einmal denkbar wird, dass eine Stimmung kippen kann und alle Menschen rational sagen, ja, ich kann das nachvollziehen, wir müssen hier eingreifen, wir müssen hier einschreiten. Also eine Prophetie, die man im Blick behalten muss, wenn man auch nicht genau weiß, wie sie sich entwickeln wird. Sacharja hat es so gesehen. Also es wird zu einem Szenario kommen, wo die Stimmung weltweit kippen wird. Erst bei den Nachbarn, aber dann international. Und vieles passiert ja auch schon vor unseren Augen. Ich denke nur daran, am Montag gab es in der UNO-Vollversammlung eine Gedenkminute für alle palästinensischen Opfer der letzten 75 Jahre. Also das muss man sich vorstellen. Wo man einfach sagt, wo man darüber übereingekommen ist, das, was jetzt passiert ist, war ja nur eine Reaktion, weil Israel zu Unrecht dort wohnt und dann muss man das auch verstehen. Also müssen wir alle Opfer bedenken der letzten Jahrzehnte und dann hat man eine Gedenkminute abgehalten, nicht für die jüdischen Opfer, sondern für das, was in der Vergangenheit passiert ist. Natürlich ist ganz viel Unrecht passiert, aber wo man denkt, was passiert da eigentlich, dass so eine Stimmung aufgegriffen wird, aber eine Verurteilung in andere Richtung überhaupt nicht passiert. Also das wühlt schon auch auf, auch wenn man das biblisch, geistlich, theologisch differenzieren will, wo man merkt, hier sind andere Mächte auch am Wirken, die muss man gut im Blick behalten. Und die Frage ist natürlich, was macht das eigentlich, wenn man mit einem Volk, wenn man sagt, das wird auf dieses Volk zukommen und Sacharja sieht etwas mehr, nämlich er sieht, dass etwas Weiteres passieren wird. Und das möchte ich uns auch vorlesen. Da steht im selben Kapitel in Vers 10, wo das geschieht, wo alle Nationen sich gegen Israel versammeln werden, politisch oder auch wahrscheinlich militärisch, da heißt es dann in Vers 10, aber über das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt und werden bitter über ihn weinen. Das heißt, Sacharja sieht, ja, es kommt eine Situation, wo es scheinbar aussichtslos für Israel sein wird, für das Herzstück Jerusalem, aber genau dann in dieser Zeit wird es noch einmal eine Ausgießung des Heiligen Geistes geben über dieses Volk. Und es wird ein Geist der Gnade sein und des Flehens sein, wo das Volk auf einmal seinen Messias erkennt, in einer Breite, wo man wirklich von einer Erweckung und von einer Bußbewegung sprechen kann. Ein Geist der Gnade bedeutet ja immer, dass sich Gott neu erbarmt über sein Volk und zugleich das Volk erschrocken ist, dass es bis heute, bis dann, wo es passieren war, blind war, in Gänze Jesus als seinen Messias anzuerkennen. Und dann sagt Sacharja im selben Kontext, ich lese einmal weiter, an jenem Tag wird für das Haus David und für die Bewohner von Jerusalem eine Quelle geöffnet sein gegen Sünde und gegen jede Befleckung. Es kann nur Jesus sein, eine Quelle der Reinigung. Und jetzt komme ich auf die Tage zu sprechen, die wir letzte Woche und davor erlebt haben. Ich bitte einmal um die nächste Folie. Ja, mach ruhig eine weiter. Genau. Ich komme zu einem verlorenen Erbe, will ich es so sagen. Es geht um 3. Mose 23 und um viele andere Kapitel im Alten Testament, wo die jüdischen Feste alle aufgelistet sind, wo Gott seinem Volk gebietet, diese Feste zu feiern. Es sind insgesamt, wenn man so möchte, 7 Feste. Es sind 4 Frühjahrsfeste und es sind 3 Herbstfeste. Und die Frühjahrsfeste, damit können wir noch einigermaßen was anfangen im Christentum, weil Jesus sie auf eine bestimmte Art und Weise erfüllt hat. Da ist einmal das Passafest, die Befreiung aus Ägypten. Das hat Jesus mit seinen Jüngern gefeiert, am Abend vor seiner Kreuzigung. Das Fest der ungesäuerten Brote, wo man einen Sauerteig entfernen soll aus seiner Mitte. Und genau an dem Tag lag Jesus im Grab, wo alle Sünde entfernt war. Dann das Fest der Erstlingsfrüchte, das ist unser Auferstehungsfest, unser Osterfest, wo Paulus immer wieder neu sagt, dass Jesus die Erstlingsfrucht ist, der Erstling der Entschlafenen. Und dann gibt es das jüdische Wochenfest, unser Pfingstfest. Diese Feste kennen wir alle. Wir haben sie für uns verchristlicht, wir haben sie auf Jesus bezogen. Aber das Bewegende ist, und das müssen wir uns genau vor Augen halten, Jesus hat diese vier Frühjahrsfeste bei seinem ersten Kommen alle erfüllt. Und nicht irgendwann einmal, sondern taggenau. Er ist nicht irgendwann gestorben, sondern am Passafest. Er lag nicht irgendwann im Grab, sondern genau zum Fest der ungesäuerten Brote, wo aller Sauerteig entfernt war. Er ist nicht irgendwann einmal von den Toten auferstanden, sondern exakt am Fest der Erstlingsfrüchte. Und er hat nicht irgendwann seinen Geist ausgegossen, sondern taggenau zu Pfingsten. Es müsste uns eigentlich als Christen wachrütteln, wo man denkt, was ist das? Jesus hat bei seinem ersten Kommen alle sogenannten jüdischen oder israelischen Feste taggenau erfüllt. Und jetzt gibt es drei jüdische Herbstfeste, die meisten von uns eigentlich als Christen kaum noch auf dem Schirm haben. Es ist das sogenannte Posaunenfest. Müsste man schon überlegen, ob man das biblisch kennt. Das Versöhnungsfest, sozusagen Yom Kippur. Und dann das Laubhüttenfest. Diese Feste haben wir nicht so richtig in unserem Christentum und wir haben uns in unserer Distanzierung vom Judentum auch ganz weit von ihnen entfernt. Und mich stimmt das allerdings nachdenklich, weil ich will nicht spekulieren darüber, wann Jesus wiederkommt. Das steht uns gar nicht zu vom Wort Gottes. Bloß ich frage mich, wenn Jesus bei seinem ersten Kommen alle Feste taggenau erfüllt hat, könnte es zumindest sein, dass diese drei jüdischen Herbstfeste oder israelischen Herbstfeste für ihn eine Bedeutung haben und sie uns eine prophetische Orientierung geben könnten. Das Posaunenfest, heute säkular gefeiert als das jüdische Neujahrsfest, das ist das Haupt des neuen Jahres, Rosh Hashanah. Und das Posaunenfest ist ein Fest, was eigentlich seinen Ursprung dort findet, wo Mose hinaufgeht auf den Sinai, um dort Gott zu begegnen, der sich in einer Wolke sozusagen herunterbegeben hat, um dort die Bundestafeln zu überreichen. Und dazu wurden kräftig die Posaunen geblasen und das Volk versammelte sich und es wurde sozusagen geweckt, um das Kommen Gottes zu erwarten. Und dieses Fest soll man in Israel oder unter Juden bis heute feiern, nicht nur als ein säkulares Neujahrsfest, sondern immer wieder neu. Wir versammeln uns vor Gott, wir lassen uns von ihm erwecken, wach machen, weil wir glauben, dass er eines Tages mit seinem Messias kommen wird, um hier auf dieser Erde sein Friedensreich aufzurichten. Und das ist ganz interessant, ganz bewegend, dass im Alten Testament diese Sammlung und das Wachrütteln verbunden wird mit der Sammlung der Juden weltweit aus allen Nationen. Wir lesen sogar in Hesekiel 39, dass Gott sagt, ich werde sie sammeln aus allen Nationen und ich werde nicht einen zurücklassen. Und wenn sie dann in meinem Land sind, dann werde ich sie reinigen von all ihrer Schuld. Und das ist schon bewegend, dass wir in einer Zeit leben, wo immer mehr Juden bis heute auch nach Israel kommen. Und Gott sagt, ich will nicht einen zurücklassen, ich will sie sammeln und dort will ich sie wach machen, dass sie den Messias neu erwarten. Dieses Fest erinnert eigentlich dieses Volk und uns auch daran, dass Gott weltweit sein Volk sammelt, um es vorzubereiten auf seine Versöhnung. Und es wäre für uns so wichtig als Christen, dass wir das im Blick haben, dass Gott sein Volk nicht vergessen hat, sondern sammelt, um es vorzubereiten auf das Kommen des Messias. Das ist sozusagen am ersten Tag des siebten Monats dieses Posaunenfest. Dann am zehnten Tag des siebten Monats das Yom Kippur. Das ist der große Versöhnungstag. Wir wissen das, einmal im Jahr durfte der Hohepriester in das Allerheiligste, um dort Sühnung zu erwirken für sich und das ganze Volk. Und man ist im Judentum ziemlich sicher, gerade auch im messianischen Judentum, dass diese Stelle aus Sacharja 12, Vers 10, wo es heißt, und ich werde meinen Geist ausgießen auf mein Volk, ein Geist der Gnade und des Flehens, und dann mache ich eine Quelle auf, dass das, was dort beschrieben ist in Sacharja 10, nichts anderes ist als die Erfüllung von Yom Kippur. Also da, wo das Volk sowieso sich daran erinnert, dieser Gott will uns reinigen und mit sich selbst versöhnen. Möglicherweise geschieht dies an Yom Kippur. Möglicherweise haben wir als Christen dieses Fest im Blick. Und die Juden natürlich, die kommen ja gerade, die haben das Fest gerade vor wenigen Wochen gefeiert. Und das ploppt natürlich in diesen Tagen enorm auf, wenn sie das erleben vor ihren Augen, wo sie umso mehr darauf warten, dass dieser Messias endlich kommt. Und dann das letzte große Fest, was in Sacharja auch beschrieben wird, darum betone ich diesen Propheten am Ende so nachhaltig. Ich lese uns einmal das nächste Kapitel Sacharja 14 vor, was uns dort über das Kommen des Messias gesagt wird. Dann wird der Herr ausziehen und gegen jene Nation kämpfen, also die sich gegen Israel versammelt haben, wie er schon immer gekämpft hat am Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen. Erinnern wir uns an die Himmelfahrt Jesu. Die Jünger gucken hinterher und die beiden Männer in Weiß sagen, was guckt ihr so? So wie er hinaufgefahren ist, wird er wiederkommen. Und als die Juden das damals gehört haben, seine Jünger, hatten die natürlich sofort diese Bibelstelle vor Augen. War ihnen vollkommen klar, diese beiden Männer in Weiß in der Apostelgeschichte 1, Vers 11 tun nichts anderes, als Sacharja 14 zu zitieren. Auf dem Ölberg stehen, der von Jerusalem im Osten liegt. Und der Ölberg wird sich von seiner Mitte aus nach Osten und nach Westen spalten zu einem sehr großen Tal. Und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden und die andere Hälfte wird nach Süden weichen. Und es wird geschehen an jedem Tag, da wird lebendiges Wasser aus Jerusalem fließen. Die eine Hälfte zum östlichen Meer, also zum Toten Meer, und die andere zum hinteren Meer, zum Mittelmeer. Im Sommer wie im Winter wird es so sein. Und dann heißt es, und der Herr wird König sein über die ganze Erde. Und an jenem Tag wird der Herr ewig sein und sein Name einzig sein. Und dann heißt es weiter in diesem Kapitel, jetzt geht es um das tausendjährige Friedensreich, wie wir Christen es nennen. Die Juden nennen es das messianische Friedensreich. Da heißt es weiter in Vers 6, und es wird geschehen, alle übrig geblieben von allen Nationen, die gegen Jerusalem gekommen sind, werden Jahr für Jahr hinaufziehen, um den König, den Herrn der Herrscharen anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Darum wollte ich zum Ende diese drei Feste in den Blick nehmen, weil genau diese drei Feste ganz verdichtet zusammengefasst uns eine prophetische Schriftorientierung geben, was wir für diese Region noch erhoffen und erwarten dürfen in all den schweren Kämpfen. Also uns wird schon verheißen, schon gesagt, dass die Situation sich dort zuspitzen wird, nicht nur regional, sondern auch international. Und es wird dort zu einer Konfrontation kommen. Wie auch immer sie aussehen wird, das wissen wir nicht. Aber die Welt wird darüber eins sein, dass es okay ist und richtig ist und wichtig ist, sich gegen dieses Land und dieses Volk und diese Stadt Jerusalem zu stellen. Das wird auch uns als Christen unter Druck setzen. Zweifelsohne. Aber dann ist uns verheißen, dass zeitgleich Gott sein Volk sammelt aus allen Nationen dieser Erde. Er sammelt sein Volk und er wird in ihnen etwas wecken, dass sie erwarten, dass er sie reinigen wird. Sie von aller Schuld abwaschen wird. Und ja, sie laden bis heute Schuld auf sich. Und wer sagt, in diesem ganzen Konflikt ist Israel unschuldig, der liegt falsch. Das muss man auch so sagen. Natürlich brauchen sie, wie wir alle, Vergebung, Reinigung von ihrer Schuld. Und uns wird gesagt, dass das passieren wird und Gott verbinde das mit diesem Fest der Versöhnung, Yom Kippur. Und Gott setzt dann eins drauf, er sagt, wenn diese Versöhnung geschehen ist im Geiste, dann reißt der Himmel im wahrsten Sinne des Wortes auf und der Messias wird kommen. Und mich ermutigt das total, weil Jesus sagt in Matthäus 23, die Verse 37 bis 39 zu seinem Volk, ihr werdet mich von nun an nicht mehr wiedersehen, bis ihr ausruft, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Damit meint er, ihr werdet mich von nun an nicht mehr sehen, bis ihr mich als den Messias erwartet, weil gelobt sei der, der kommt, ist ein messianischer Ausruf. Jesus sagt also, ihr werdet mich nicht mehr wiedersehen, aber es wird der Tag kommen, wo ihr mich erwarten werdet und wo ihr ausrufen werdet, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, Yom Kippur. Zugleich heißt es in Offenbarung 1, Vers 10, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge weltweit wird ihn sehen. Bringen wir diese beiden Sachen mal zusammen. Er sagt zu seinem Volk, ihr werdet mich von nun an nicht mehr wiedersehen, bis ihr mich als den Messias erwartet und mich herbei erbittet, herbeisehnt. Und zugleich wird der Welt gesagt, ja, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Wer also heute als Christ glaubt, Gott hätte sein Volk verworfen, der wird lange auf die Wiederkunft Jesu warten. Jesus bindet seine Wiederkunft, und das ist ungeheuerlich, an die Heilung und Wiederherstellung des geringsten aller Völker. Das Friedensreich auf Erden will er mit seinem Volk und mit denen aus den Nationen. Und das ist für mich die gewaltige Hoffnungsperspektive, die wir haben, wenn wir in diesen Tagen in diesem Konflikt stehen, wo uns ja auch das Herz fast auseinandergeht, weil wir diese Bilder nicht ertragen können, dass dieser Gott noch nicht fertig ist. Er hat die ganze Welt im Blick, er hat sein Volk im Blick. Und diese Feste geben uns eine Orientierung. Ich habe sie hier nur ein bisschen skizziert, ihr könnt, wenn ihr möchtet, da ein bisschen tiefer hineinlesen. Aber es bewegt mich schon diese Frage, wenn Jesus alle Frühjahrsfeste erfüllt hat, und zwar taggenau, kann es sein, dass wir als Christen diese Herbstfeste neu für uns in den Blick nehmen müssen, um für uns eine prophetische Orientierung zu bekommen, was noch passieren wird? Ich weiß nicht, ob Jesus sie taggenau erfüllen wird. Ich halte es für nicht unwahrscheinlich. In welchem Jahr wissen wir alle nicht. Vielleicht die Frühjahrsfeste hat er ja im selben Jahr in einer unglaublichen Taktung erfüllt. Innerhalb weniger Wochen. Möglicherweise geschieht es auch mit den Herbstfesten, aber es ist sein souveräner Ratschluss. Mich ermutigt das ungemein und es hilft mir auch in meiner Gebetsorientierung. Und gleich wollen wir ins Gebet gehen. Jetzt ist es 21 Uhr. Ich wollte aber an dieser Stelle einen Break machen. Ein Break, wo alle Taflern sagen, jetzt würde ich gerne in die Taf gehen, in die Scheune gehen, dass sie jetzt gehen können. Für alle, die sagen, ich habe genug gehört, ich bin müde, ich würde jetzt gerne nach Hause gehen, dass diejenigen jetzt wirklich auch gehen können. Und alle anderen, die sagen, ich möchte gerne noch bleiben und ich möchte noch mit einigen anderen in Kleingruppen eine Viertelstunde einfach noch mal beten. Die können gerne sitzen bleiben. Ich zeige euch gleich noch nach der 5-Minuten-Pause ein Video. Ich hatte vorhin von den messianischen Juden gesprochen. Aaron Levin heißt er. Der hat so ein kurzes 3-Minuten-Video aufgestellt, wo er uns so eine Gebetsanleitung gibt, wie wir jetzt beten können. Das Video zeige ich uns nach der Pause und dann können wir uns gerne in Kleingruppen zusammenstellen und nochmal so eine gute Viertelstunde beten und dann bete ich nochmal abschließend hier. Aber für alle anderen, wo ihr sagt, für mich ist gut heute Abend, danke, dass ihr gekommen seid und geht im Frieden nach Hause und wir machen dann hier in 5 Minuten weiter, wer jetzt noch beten möchte.